Schönen guten Abend. Schön, dass Sie wieder dabei sind zu unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr von Musik und Medizin, das Gesundheitsmagazin auf Untersberg Live. Leider heute zum letzten Mal aus dem schönen Velvital Hotel Residenz Bavaria, aber wir machen sicherlich weiter. Ob bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Autobahn, ob im Urlaub, vor allem beim Skifahren oder ganz einfach bei den täglichen Aufgaben im privaten Haushalt oder Garten. Wie schnell ist es passiert? Vor einem Unfall ist leider niemand von uns geschützt. Betrachtet man jedoch die aktuelle Unfallstatistik, so sind zumindest die tödlichen Unfälle oder besser gesagt die Unfälle mit tödlichem Ausgang seit 1980 um ca. 50% zurückgegangen. Und das spricht sicherlich nicht zuletzt für die heutige moderne Unfallversorgung. Was sich dahinter alles so verbirgt und was da alles so dazugehört, genau das wird heute unser großes Thema sein. Und dazu begrüße ich jetzt meinen heutigen Gast, Privatdozent Dr. Rainer Hente, seines Zeichens Chefarzt und Leiter der Abteilung Unfall- und Sporttraumatologie in den Kliniken des Berchtesgadener Landes, Berchtesgaden und Reichenhall. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Ja, und da komme ich auch gleich zu meiner allerersten Frage, wenn wir nochmal auf die Zahlen der Unfallstatistik zu sprechen kommen, nämlich, dass man in den letzten 10 Jahren allein in Deutschland schon eine Steigerung der Überlebensrate schwer verletzter Unfallopfer von 63% auf 65% verzeichnen konnte. Ist das wirklich als Indikator für die Qualität der heutigen modernen Unfallversorgung anzusehen, Herr Dr. Hente?
Ich denke in jedem Fall, die medizinische Versorgung hat sich in den letzten 20 Jahren natürlich weiterentwickelt in jeder Beziehung. Und es ist so, dass man auch gerade da sehr viel dran gearbeitet hat, wissenschaftlich und auch in den Kliniken das entsprechend umgesetzt hat, dass die Patienten sehr früh entsprechend die Behandlung bekommen, die sie benötigen. Das betrifft natürlich jetzt, wenn Sie die Todesrate ansprechen bei den Verletzungen, insbesondere Verletzungen, die eben lebensbedrohlich sind oder unter Umständen eben lebensbedrohlich werden können. Mhm. Das heißt, wir müssen frühzeitig eine entsprechende Therapie einleiten. Und diese ganze Behandlungskette in den Kliniken ist heute doch sehr stark standardisiert worden. Da hat es viele Bestrebungen in den letzten 20 Jahren gegeben, die heute auf sehr breiter Basis umgesetzt worden sind.
Gibt es denn noch weitere Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass sich da so einiges geändert hat?
Da hat sich einiges getan. Der Gurt war ja nur der Anfang, zusammen mit den Kopfstützen, dass es da eben doch wesentlich weniger schwere Verletzungen gegeben hat. Dann kam der Airbag dazu und wir haben heute ja eine ganze Palette von Sicherheitssystemen in den Autos eingebaut. Man muss praktisch nur noch lenken, aber ganz so ist es eben leider nicht. Und was wir doch häufig sehen, ist, dass Patienten, die wirklich alles befolgen, also Sicherheitsgurt anlegen, wo die Ausrüstung auch stimmt, dass die auch sehr schwere Unfälle relativ unbeschadet zum Teil sogar überleben und andere Patienten, die nicht angegurtet sind, bei leichten Unfällen zum Teil aus dem Auto geschleudert werden und sehr schwere Verletzungen erleiden können.
Oh je, oh je, oh je, ich gehöre auch dazu. Ich vergesse das auch des Öfteren. Ja, dann gibt's ja dann auch noch diese verbesserten Rettungssysteme, wenn ich dann auch an Skifahren denke, was da so auf der Piste alles unterwegs ist, von Helikopter bis zu diesen schnellen Schlitten da, die da immer rumfegen. Ich denke, das ist sicherlich auch ein Punkt.
Ja, wir haben in Deutschland sicherlich eins der besten Rettungssysteme der Welt. Ich glaube, da können wir uns glücklich schätzen. Wir haben hier sehr kurze Einsatzzeiten. Das heißt, der Notarzt, wenn es notwendig ist, ist eben entsprechend schnell am Unfallort, kann den Patienten entsprechend versorgen und fliegt ihn dann, wenn es sein muss, mit dem Hubschrauber oder eben mit den bodengebundenen Rettungsmitteln dann an den Ort, wo er entsprechend weiter behandelt werden kann.
Also kann man durchaus sagen, dass sich in den letzten Jahren da ein enormer Wandel in der Unfallchirurgie und in der Bergung der Verletzten vonstatten gegangen ist hier,
ne? Mit Sicherheit,
ja. Interessanterweise sollen ja auch, nicht nur in Deutschland, auch die Unfallkrankenhäuser unserer Nachbarländer Österreich und Schweiz unter anderem beispielgebend gewesen sein für ähnliche Institutionen in der ganzen Welt. Gibt es Ihrer Erfahrung nach da Unterschiede immer noch in der Behandlungsweise und in der Qualität?
Das Lorenz-Böhler-Krankenhaus in Wien ist so ein bisschen der Urvater der Unfallchirurgie, kann man sagen. Das war ja ein wirkliches das erste Schwerpunktkrankenhaus, was sich nur mit oder fast ausschließlich mit Unfallchirurgie beschäftigt hat. Das ist, die Entwicklungen sind dann natürlich weitergegangen. Ich glaube, wir können auch auf dem Gebiet recht stolz sein. Das betrifft eben im Wesentlichen Deutschland, Österreich und die Schweiz, die da heute wirklich maßgeblich auch an diesen Entwicklungen beteiligt sind, um die Versorgung der Unfallverletzten zu verbessern und eben auch entsprechende Einrichtungen erzeugt haben, dass es eben so Abteilungen gibt, die mit Spezialaufgaben beschäftigt sind, wie eben die Unfallchirurgie.
Es gibt da einen berühmten Grazer Herrn, der da auch Impulse gegeben hat, bei dem Sie, glaube ich, auch irgendwie mal tätig waren.
Ja, ich habe damals meine Ausbildung bei ihm begonnen in Hannover. Das war der Professor Czerny, der so ein bisschen der Urvater auch der Unfallchirurgie in Deutschland ist. Zumindest war er der erste Ordinarius, also der Leiter einer die erste universitäre unfallchirurgische, rein unfallchirurgische Abteilung, die Mitte der 70er Jahre dort gegründet worden ist. Und er hat das sehr aktiv damals in seiner ruhigen österreichischen Art in die Welt hinausgetragen und hat doch sehr viele Standards in der Behandlung von Unfallverletzten gesetzt.
Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Was umfasst denn alles das Spektrum der Unfallchirurgie?
Ja, die Unfallchirurgie beschäftigt sich mit allen Arten von Verletzungen zunächst mal. Und das betrifft eben die Haut, die Bänder, die Gelenke und natürlich auch die Knochen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und eben deren Behandlung. Es ist aber nicht so, dass die Unfallchirurgie sich jetzt nur um die Versorgung, also um die operative Versorgung, sondern eben auch die konservative Versorgung, also die Behandlung ohne Operation, sich mit beschäftigt und auch einen großen Teil der Nachbetreuung der Patienten bis zur Wiedereingliederung eben in den Beruf doch als Schwerpunkt hat, weil das natürlich ganz wichtig ist, dass der Patient am Ende, er soll ja nicht nur operiert werden, sondern das oberste Ziel, das ist eben, dass er wirklich wieder voll hergestellt wird.
Insofern spricht man ja auch vom Kümmerer des Patienten bei einem Unfallchirurg.
Ja, natürlich können wir nicht alles, wie ich das erwähnt hatte, wir kümmern uns im Wesentlichen um die Weichteile, wie man das nennt, die Haut, Bänder und die Knochen zusätzlich und aber Spezialverletzungen, die natürlich im Rahmen von Unfällen auftreten, wie Augenverletzungen oder Verletzungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, die werden dann natürlich in Verbindung mit den anderen Fächern, die ja mittlerweile auch sehr spezialisiert sind, zusammen behandelt. Früher war das so, dass der Unfallchirurg auch den Verletzungen des Bauchraumes operiert hat. Das ist heute in der Regel nicht mehr der Fall, sondern da wird in der Regel eben auch der Bauchchirurg hinzugezogen, um dann wirklich auf dem neuesten Stand der Technik und des Wissens die Versorgung vorzunehmen.
Also kann man durchaus sagen, dass es sich also als positiv erwiesen hat, wenn sich der Unfallchirurg vom Beginn an der Verletzung bis hin zur Rehabilitation und bis zur Wiedereingliederung in den Alltag und in das Berufsleben um den Patienten kümmert.
Ja, das kann man sagen. Es ist ja auch wichtig, wenn Sie nur den ersten Teil der Behandlung übernehmen und gar nicht sehen, was kommt denn am Ende eigentlich raus. Und das ist ja eigentlich der Teil, der uns natürlich sehr am Herzen liegt, wie ich das erwähnt habe, dass wir einen möglichst hohen Anteil der Patienten wieder in ihre ursprüngliche Funktion wieder zurückbekommen und dass sie eben das, was sie bisher gemacht haben, auch alles wieder machen können nachher.
Bevor wir jetzt mal zu der Ausbildung und eines Unfallchirurgen kommen und welche Fachrichtungen da alles gibt, machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung. Ja, und wieder zurück zu Musik und Medizin und zu unserem spannenden Thema Unfallchirurgie. Herr Dr. Hente, jetzt kommen wir gleich zu der grundsätzlichen Frage der Ausbildung eines Unfallchirurgen. Was gehört da alles dazu?
Also die bisherige Ausbildung verlief so, dass man zunächst mal die Chirurgie gemacht hat, also den Facharzt für Chirurgie und dann kam eine zusätzliche dreijährige Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie hinzu. Das ist jetzt geändert worden. Es gibt jetzt eine Zusammenlegung des Fachgebietes Orthopädie und Unfallchirurgie zu einem gemeinsamen Facharzt. Das ist alles sehr neu strukturiert worden, ist relativ neu, ist jetzt erst 2 Jahre alt, gibt noch viele Verwirrungen, aber im Grunde ist es so, dass man, weil die Ausbildung eben wirklich sehr lange war, dass man jetzt die Ausbildung etwas gekürzt hat, zumindest in, dass man sein Spezialgebiet oder sein Schwerpunktgebiet früher beginnt, nämlich nach 2 Jahren bereits. Und da ist eben der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, das ist der neue Facharzt. Ich darf mich jetzt nochmal auf die Schulbank sozusagen setzen, werde diesen Facharzt jetzt auch nachholen. Das ist eben jetzt neu, dass man nach 2 Jahren bereits dann entweder zum Beispiel Viszeralchirurgie, also Bauchchirurgie oder Unfallchirurgie, Orthopädie beginnt.
Hat sich das mehr oder weniger als Zusammenlegung auch zielführend erwiesen?
Ich denke schon. Die Fachgebiete haben sich doch in sehr, sehr weiten Teilen überschnitten. Und es macht schon Sinn, dass jemand, der sich mit dem Knochen beschäftigt zum Beispiel, ob der jetzt von der Orthopädie kommt oder von einer Unfallchirurgie, das spielt in noch weiter spezialisierten Gebieten. Wir hatten da im Vorgespräch ja schon mal darauf hingewiesen, es gibt ja auch nochmal innerhalb der Orthopädie und Unfallchirurgie nochmal eine Spezialisierung auf bestimmte Verletzungen oder auch Gelenke vor allen Dingen, also zum Beispiel Schulterchirurgie oder Kniechirurgie oder spezielle Techniken wie die Schlüssellochchirurgie, sodass da die Grenzen mittlerweile sowieso fließend geworden sind.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung auch ein bisschen darüber gelesen, dass es zum Beispiel gerade auch bei österreichischen Chirurgen und auch deutschen Unfallchirurgen teilweise auch ein Problem gibt mit der Anerkennung in anderen Ländern. Also ist das noch nicht überall der Fall?
Das ist mit der EU jetzt eigentlich kein wesentliches Problem mehr. Wir haben auch bei uns Mitarbeiter aus Österreich, die bei uns arbeiten. Innerhalb der EU ist es eigentlich kein wesentliches Problem mehr. Das hat die EU mit sich gebracht.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, verraten Sie uns an dieser Stelle auch ein bisschen über Ihren persönlichen Werdegang und Ihren früheren Wirkungsbereich.
Ja, nach meinem Beginn in Hannover damals beim Professor Czerny bin ich mit meinem damaligen Oberarzt nach Regensburg gegangen. Das war eine neue Uni, die damals aufgebaut worden ist. Und das war natürlich eine tolle Chance, so eine Abteilung für Unfallchirurgie wirklich von Grund auf mit aufzubauen. Und da habe ich 13 Jahre lang gearbeitet, war dann leitender Oberarzt in der Klinik und wollte gerne im süddeutschen Raum bleiben. Und irgendwann kommt mal der Moment, wo man sich sagt, naja, jetzt möchtest du doch mal dein eigenes Ding machen. Und dann habe ich mich eben damals hier beworben im Berchtesgadener Land und habe die Stelle angenommen.
Sie hatten ja zwischenzeitlich auch noch, glaube ich, in Davos, in der Schweiz, waren Sie auch noch tätig für einen gewissen Zeitraum?
Genau.
Was war da Ihre Aufgabe?
Für 2,5 Jahre war ich in der Schweiz tätig. Das ist die Arbeitsgruppe für Osteosynthese. Das ist eine weltweite Organisation mit dem Schwerpunkt in Davos. Da gab es einen großen Forschungsbereich, wo ich tätig war. Und da konnte ich eben, was ich auch schon als Student dort gemacht habe, eben die Grundlagen der Unfallchirurgie, der Knochenbruchbehandlung und die Behandlungskonzepte allgemein mir aneignen.
Und seit 2005 sind Sie jetzt in Bad Reichenhall und in Berchtesgaden tätig, genau. Also in den Kliniken des Berchtesgadener Landes und habe eine ganz schön stattliche Mannschaft hier beieinander. Wie viele Ärzte und wie viele Kollegen sind mit in Ihrer Abteilung?
Die Abteilung ist an zwei Standorten, wie Sie sagen, in Berchtesgaden und Reichenhall tätig. Wir haben einen regen Austausch untereinander, also die Dienste sind zum Beispiel gemeinsam auch. Und ich habe an jedem Standort 2 Oberärzte und 5 Assistenten.
Und Sie betreuen das gesamte Spektrum der Unfallchirurgie?
Genau. Bin ja sozusagen ein Vollblutunfallchirurg, ja, weil ich das eben wirklich von Grund auf gelernt habe. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit, jetzt hier seit dem Beginn der Tätigkeit die gesamte Unfallchirurgie abzudecken.
Gut, und bevor wir uns jetzt diesem großen Thema auch der verschiedenen Bereiche der Verletzungen der Unfallchirurgie widmen, machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung. Ja, und wieder zurück zum Thema Unfallchirurgie. Herr Dr. Hente, welche verschiedenen Unfallverletzungen gibt es denn? Und was sind denn die verschiedentlichsten Ursachen überhaupt, die dazu führen?
Ja, man kann die Verletzungen mal in 3 wesentliche Teile teilen. Das eine sind immer die Verletzungen während der Freizeit oder während der sportlichen Aktivität. Dann die Verletzungen im Rahmen der häuslichen Arbeit oder der häuslichen Tätigkeiten und natürlich die Verkehrsunfälle, die im Rahmen des Verkehrs auftreten. Das sind so die 3 wesentlichen Teile, die sich häufig natürlich auch in ihrer Verletzungsschwere unterscheiden. Da sind natürlich an erster Stelle verständlicherweise die Verkehrsunfälle zu nennen, die doch relativ häufig auch zu schweren Verletzungen führen können. Auf der anderen Seite die häuslichen Unfälle, die natürlich sehr häufig sind. Also zahlenmäßig sind ja die...
Gerade im Haushalt, ne?
Ja, gerade im Haushalt. Mhm. Das wird häufig unterschätzt. Mhm. Die sind ungefähr gleich mit den Sportverletzungen. Und es gibt Zahlen, ich habe sie aktuell nochmal recherchiert und war erstaunt, es sind über 8 Millionen Verletzungen pro Jahr. Mhm. Und da sind die Bagatellverletzungen nicht nur eingerechnet. Das heißt, man hat eine Verletzungswahrscheinlichkeit von circa 10%. Also jeder Zehnte hat einmal im Jahr eine Verletzung. Das ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich.
Aber es gibt ja noch viele andere Ursachen auch noch, die dazu führen. Zum Beispiel, wenn der Hund mal nervös wird.
Ja, ja, das sehen wir relativ häufig. Mhm. Und auch das sind eben Verletzungen, die gerne unterschätzt werden. Also Hundebissverletzungen. Das sind zwar äußerlich sehr kleine Verletzungen, aber es kommt dann durch die Zähne, durch die relativ scharfen Eckzähne der Tiere zu einer Verletzung in der Tiefe und insbesondere auch besteht die Problematik der Keimeinschleppung, die dann in die Tiefe gehen. Und der Hundebiss macht eine Durchblutungsstörung in der Tiefe und das führt dann doch zu ganz unguten Entzündungen, sprich, dass sich da eben Bakterien vermehren können in der Tiefe. Und das kann dann eben zu sogenannten Infektionen führen, gerade häufig auch im Handbereich. Mhm. Und diese Entzündungen können dann in den Sehnscheiden körperwärts ziehen und können ganz schwere Entzündungen auslösen.
Administrativ gesehen unterscheidet man ja dann doch und nochmal unter privaten und auch Arbeitsunfällen. Da gibt es ja auch Unterschiede, ne?
Ja, da gibt es die meisten Angestellten haben eine berufsgenossenschaftliche Versicherung. Das heißt, sie sind für den Weg von zu Hause, von der Haustür bis zur Arbeit und zurück versichert und auch während ihrer Arbeitszeit. Ausgenommen davon sind zum Beispiel Beamte. Also es gibt da auch Ausnahmen in unserem Sozialsystem. Das hat für den Patienten nicht unbedingt immer jetzt eine direkte Beeinflussung in der Behandlung. Die Behandlung ist eigentlich die gleiche, aber der Kostenträger ist ein anderer. Mhm. Das heißt, die Arbeitsunfälle werden über die Berufsgenossenschaft abgerechnet, während die Verletzungen im Straßenverkehr oder auch während der Freizeit dann über die Krankenkasse abgerechnet wird.
Welches sind denn in Ihrer täglichen Praxis so die häufigsten Verletzungen, die so vorkommen, bei jüngeren Menschen und bei älteren Menschen? Was gibt's denn da so alles, was so täglich vorkommt?
Rein zahlenmäßig sind natürlich eben die kleinen Verletzungen mit Zerrungen, Quetschungen, Prellungen, Bänderzerrungen eben am Kniegelenk, an der Schulter oder an den Händen. Das sind natürlich die häufigsten Verletzungen, die keiner besonders aufwendigen Therapie bedürfen. Mhm. Man muss dann eigentlich nur abklären, ob es eben eine schwere Verletzung ist. Aber in der Regel kann man die recht problemlos ausheilen.
Dann die mittleren?
Dann sind die mittleren Verletzungen, das sind die, wo jetzt zum Beispiel Bänderverletzungen, zum Beispiel das Innenband am Knie, wenn das verletzt ist, das sind die, die in der Regel keine Operation bedürfen, die man konservativ, also ohne Operation, behandeln kann. Die werden dann mit entsprechenden Schienen versorgt. Aber auch bei diesen Verletzungen bereits ist es sehr wichtig, dass man eben einen gewissen Behandlungsweg einhält. Also jede Verletzung braucht eine gewisse Ruhephase, um gut heilen zu können.
Und dann kommen natürlich noch die ganz schweren, ne?
Da kommen die schweren Verletzungen. Und dazu zählt natürlich jede Art von Knochenbrüche, also größere Knochenbrüche der großen Knochen, Oberschenkel, Unterschenkel oder auch Oberarm, Unterarm.
Also eher bei einem Autounfall sind dann oft dann die schweren Verletzungen gegeben.
Insgesamt, ja. Und da kommen bei den Verkehrsunfällen oder auch bei den Stürzen aus großer Höhe, also wo die Gewalteinwirkung größer ist, da kann es natürlich auch sehr schnell mal zu inneren Verletzungen kommen, die eben dann auch unter Umständen lebensbedrohlich sein können.
Wie sieht's denn aus beim älteren Menschen? Ich denke da, wo die Knochenbrüchigkeit schon mehr gegeben ist durch Osteoporose und so weiter, da ist doch sicherlich auch eine große Gefahr.
Ja, wir werden ja immer älter, glücklicherweise, ja. Aber der Knochen,
bitte? Wie man es nimmt.
Wie man es nimmt, ja. Aber der Knochen baut sich eben ab einem gewissen Alter ab. Das heißt, wir bauen sozusagen in unserer Jugend und im frühen Erwachsenenalter bauen wir eine gewisse Knochenmasse auf, von der wir dann nachher zehren. Und wenn wir wenig Knochenmasse haben, haben wir natürlich im Alter, wenn wir 70, 80 sind, haben wir dann unter Umständen nicht mehr so viel Knochenmasse und das nennt man dann eben die Osteoporose. Mhm. Natürlich gibt es verschiedene Gründe dafür. Die Frauen sind durch das Klimakterium da stärker betroffen, weil es dann auch zur Hormonumstellung kommt, die dann eben diese Osteoporose bewirken. Mhm. Das Problem daran ist, dass bei normaler Belastung nichts passiert, aber dass bereits relativ kleine Stürze. Also wir haben Patienten zum Teil, die gesagt haben, ja, ich habe mich eigentlich nur mal hart hingesetzt. Da kann es dann eben tatsächlich auch zum Beispiel zu Wirbelbrüchen kommen.
Vielleicht dann noch eine weitere Aspekt, die rekonstruktive Chirurgie. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Die rekonstruktive Chirurgie befasst sich damit, wenn eine Verletzung ausgeheilt ist, aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Also zum Beispiel, wenn eine gewisse Achsabweichung besteht, also sagen wir mal ein O-Bein oder ein X-Bein, oder wenn es im Gelenksbereich zu Stufenbildung gekommen ist, oder wenn Bänder nicht verheilt sind, dann braucht man eben kompliziertere Maßnahmen, weil man die Anatomie, wie sie vorher war, nicht mehr vorliegen hat. Das heißt, man muss dann in der Regel zu aufwendigeren Rekonstruktionen greifen. Das heißt, man muss dann unter Umständen Bandersatzplastiken oder einfach wesentlich kompliziertere Operationsverfahren anwenden, was dann auch für den Patienten deutlich belastender ist und er braucht dann einfach länger.
Und schon kommt das Zeichen. Wir machen eine kleine Pause nochmal. Ja, und wieder zurück zur Musik und Medizin. Herr Dr. Hente, ein ganz wichtiger Bereich ist ja auch bei der gesamten Unfallchirurgie die Kinderchirurgie. Sie liegt Ihnen, glaube ich, auch besonders am Herzen, weil Sie selbst, wenn ich das so richtig verstanden habe, über ein halbes Jahr darin tätig waren. Was gibt es denn da alles Wesentliches zu erwähnen und wie ist der Unterschied in der Behandlungsweise zu dem Erwachsenen?
Ja, ich glaube, jeder von uns, der Kinder hat, weiß, wie große Sorgen man sich macht, wenn sein eigenes Kind verletzt ist. Und so ist es dann auch, dass man in der Regel zwei Patienten hat. Man hat das Kind mit der Verletzung und man hat die Eltern dabei, die sich eben große Sorgen machen, verständlicherweise. Glücklicherweise ist es ja so, dass die Natur den Kindern noch sehr, sehr viel Heilungspotenzial mitgegeben hat. Das heißt nicht, dass man nicht entsprechend behandeln muss, aber es ist so, dass bei Kindern glücklicherweise eben wirklich alles schneller heilt. Ja, ein Knochenbruch zum Beispiel bei Kindern mit 7 Jahren oder 8 Jahren ist eben nach 3 Wochen einfach verheilt und auch schon so stabil, dass das Kind den Arm zum Beispiel wieder benutzen kann. Bei Kindern ist es so, dass man natürlich versucht, möglichst wenig zu operieren. Das muss man auch nicht immer. Der größte Teil der Verletzung kann konservativ behandelt werden mit einer Schiene und einem Gips. Das ist schon notwendig, weil die Kinder natürlich nicht darauf so achten wie ein Erwachsener, wie stark sie das Bein oder den Arm belasten können. Mhm. Wenn man doch operieren muss, dann gibt es heute eine ganze Reihe von Verfahren, die wir da verwenden. In der Regel eben wirklich nur einige Millimeter dicke Drähte, mit denen man den Knochenbruch stabilisieren kann. Das heißt, man braucht eine kurze Narkose, man richtet den Knochenbruch ein und bringt dann einen Draht ein, entweder in den Markraum, also in die Höhle des Knochens oder auch durch die sogenannte Corticalis, also durch den festen Anteil und legt dann nachher zusätzlich noch einen Gips an, weil diese Verfahren sind nicht so stabil, dass man direkt drauf rumlaufen kann, aber dadurch, dass es eben so schnell heilt, ist das eigentlich recht problemlos. Und die Kinder können übernachten dann bei uns, sollten sie auch, also es passiert ja auch häufig in den Abendstunden, ja, nach der Schule eben, abends beim Rumtollen nochmal vom Bett ins Bett gehen und die Eltern bleiben dann dabei über Nacht und können dann am nächsten Tag in der Regel nach Hause gehen.
Kommen wir jetzt mal zum Ablauf einer solchen Unfallbehandlung. Wie kommt man denn überhaupt zu einem Unfallchirurgen, also wenn es mal wirklich passieren sollte?
Ja, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Unfreiwillig, wenn Sie jetzt einen Unfall haben, dann rufen Sie ja die 19 dreimal die 2 an und dann wird über die Rettungsleitstelle, wo diese Telefonate eingehen, wird eben entschieden, ob zusätzlich ein Notarzt mit vor Ort sein muss oder nicht. Oder dann kommt der Krankenwagen, Sie werden entsprechend in eine Klinik gefahren und jetzt in unserem Landkreis haben Sie dann eben vor Ort immer auf jeden Fall einen Unfallchirurgen zur Verfügung und das eben auch 24 Stunden. Also wir haben das eingerichtet, dass wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden immer ein Unfallchirurg verfügbar ist.
Wie geht dann die weitere Behandlung vor sich?
In der Regel führen wir dann eben die entsprechende Diagnostik durch. Dazu gehört in den meisten Fällen ein Röntgenbild. Das ist eigentlich, sagen wir mal, das Standard. Das führen wir zu Tausenden im Jahr.
Also als Vorbereitung durch. sozusagen.
Ja, als Diagnostikum. Also um eben zu gucken, ist bei der Verletzung einen Knochen gebrochen. Was natürlich der wichtigste Teil ist, darf man nicht vergessen, in der heutigen Technikwelt, die Untersuchung. Die Untersuchung, weil es gibt im Röntgenbild, können Sie ja nur den Knochen sehen, aber Sie können die Bänder nicht sehen und auch andere Strukturen nicht. Also zum Beispiel geschwollene Schleimbeutel oder Muskelverletzungen, das sehen Sie im Röntgenbild nicht direkt. Und deshalb ist eben die klinische Untersuchung so wichtig, dass man die Stabilität des Gelenkes testet. Und in Kombination mit dem Röntgenbild können Sie dann in der Regel schon in den allermeisten Fällen eine Diagnose stellen.
Sollte denn noch auch weitere Abklärungen von weiteren Erkrankungen gemacht werden, also zum Beispiel im internistischen Bereich?
Ja, selbstverständlich. Also zumindest in dem Moment, wo der Patient eine Operation benötigt. Da ist das natürlich absolute Voraussetzung, dass man mit dem Patienten spricht und ihn fragt, haben Sie irgendwelche wesentlichen Vorerkrankungen? Häufig wissen die Patienten das ja nicht, aber es werden dann eben standardmäßig die Untersuchungen wie ein EKG oder eine Röntgenaufnahme der Lunge durchgeführt, um eben die wesentlichen Funktionen des Körpers zu beurteilen. Mhm. Also Herz und Lunge sind ja die wesentlichen, die für den Kreislauf zuständig sind. Und wenn das in Ordnung ist, das Blut wird noch untersucht und man schaut, wie die sogenannte Gerinnung ist, also die Gerinnungsfähigkeit des Blutes, das ist wichtig für die Operation, dann steht der Operation in der Regel nichts mehr entgegen. Wenn der Patient wesentliche Vorerkrankungen hat, und das ist hier in der Region sehr häufig der Fall. Wir haben sehr viele ältere Patienten. Mhm. Ich sag mal, eine Operation an einem Patienten, der 90 Jahre alt ist, heißt nicht unbedingt, dass dieser Patient für uns alt ist. Also ältere Patienten fangen wirklich erst bei 100 an.
Oh, okay.
Es ist keine Ausnahme.
Also dann hat Juppe Heesters noch eine Chance bei Ihnen.
Unbedingt, ja. Wenn er eine entsprechende Verletzung hat, dann muss man auch bei Patienten in diesem Alter, wenn es sein muss, operieren.
Gut, jetzt kommen wir noch zu den Weltnachrichten und dann melden wir uns gleich wieder zurück. Ja, herzlich willkommen zurück zur zweiten Stunde von Musik und Medizin. Zu Gast bei mir Privatdozent Dr. Rainer Hente zu dem spannenden Thema Unfallchirurgie. Herr Dr. Hente, wir sind stehen geblieben bei den Abklärungen, bei den Vorbehandlungen für eine OP. Was geschieht denn jetzt nun im absoluten Notfall, wenn kaum also eine Zeit bleibt für dererlei umfangreiche Voruntersuchungen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Glücklicherweise ist das ja eher selten, dass man wirklich überhaupt keine Zeit hat, dass der Patient also wirklich sofort operiert werden muss. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wirklich schwerste Blutungen eingetreten sind und man diese Blutung eben operativ stillen muss. Dann hat man einfach keine Möglichkeit, dann muss man den Patienten tatsächlich unmittelbar operieren, ohne eine wesentliche Diagnostik wie EKG, Lungenaufnahme und so weiter machen zu können. Mhm. In den meisten Fällen ist es ja nicht so. In den meisten Fällen haben wir ja ausreichend Zeit, um solche Dinge vorher abzuklären.
Mhm. Bei welchen Verletzungen überhaupt muss denn unbedingt operiert werden überhaupt?
Unbedingt operiert werden müssen diese ganz akuten lebensbedrohlichen Verletzungen wie schwere Blutungen. Wesentliche Knochenbrüche müssen in der Regel auch operiert werden. Vor allen Dingen auch, wenn sie in Gelenksnähe sind. Dann hat man, natürlich könnte man auch sagen, man operiert sie nicht, aber wir wissen eben, dass wir dann ein entsprechend schlechtes Ausheilungsergebnis haben. Der Patient hat dann in der Regel eben eine Invalidität. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Dann die offenen Verletzungen, wo es also durch einen Bruch zum Beispiel zur Eröffnung der Haut gekommen ist. Da haben wir natürlich eine Keimbesiedlung. Ja, das kann ja auch sein, dass der Patient im Feld liegt oder auf dem Bauernhof. Denken Sie nur daran, wir haben sehr viele landwirtschaftliche Verletzungen auch. Da haben wir natürlich eine ganz hohe Besiedlung mit Bakterien und das sind Operationen, die man einfach operieren muss. Ich denke, das kann man schon so sagen.
Jetzt erwähnten Sie ja bei mir im Vorgespräch auch, dass man manchmal sogar besser daran tut, nicht so schnell zu operieren, denn um einer langsamen Heilung hier nicht vorzugreifen. Wir hatten da ja vor kurzem gerade so einen interessanten Bericht in Plus Minus im Fernsehen, wo es da um Privatkliniken in Österreich ging, die da ganz, ganz schnell bei der Hand sind mit Operationen. Ich denke, das hat auch ein bisschen einen finanziellen Hintergrund. Aber Sie sagten gerade zu mir eben, dass auch manchmal es besser wäre, dass man etwas abwartet. Wann muss man das tun und wie sieht das genau aus?
Ich habe den Bericht natürlich auch gesehen, war fasziniert von der perfekten Organisation dieser entsprechenden Kliniken. wie ich es erwähnt hatte, viele Dinge muss man nicht unbedingt sofort operieren. In der Regel ist es so, dass man sagt, man hat einen Spielraum von 6 bis 10 Stunden, in dem man sofort operieren kann. So kann man es vielleicht formulieren. Danach ist es aber so, dass das Gewebe so geschwollen ist, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel eine Verletzung hat und er kommt erst am nächsten Tag zur Untersuchung und man stellt fest, da ist ein Knochenbruch, dann kann es durchaus sein, dass die Schwellung schon so stark ist, dass man dann nicht operieren sollte.
Welche modernen Operationsmethoden stehen denn einem Unfallchirurg heutzutage überhaupt zur Verfügung? Da gibt es ja konservative, die minimalinvasive und so verschiedene. Vielleicht erläutern Sie uns das auch noch mal ein bisschen.
Die Entwicklung ging in den letzten Jahren dahin, dass man versucht hat, möglichst gewebeschonend zu operieren in allen Bereichen. Und insbesondere im Gelenksbereich hat man heute mit dieser sogenannten Schlüssellochoperation, also mit der Darstellung des Gelenkes über eine kleine Optik, das sind einfach ungefähr 5 bis 6 Millimeter große Röhrchen, wo eine Fiberglasoptik drin ist und am Ende wird das Bild auf einen Monitor übertragen, sodass man praktisch vor dem Patienten oder vor dem zu operierenden Gelenk steht und schaut auf einen Monitor und man sieht in das Gelenk durch diese Optik hinein. Und die Entwicklung war also wirklich rasend in den letzten 10 Jahren. Das ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten die Industrie uns da gegeben hat. Wir haben heute so viele Materialien zur Verfügung, dass wir einen ganz großen Teil der Verletzung, zum Beispiel die Kreuzbandoperation, da muss man nicht mehr aufmachen. Das sind nur noch Minischnitte, die man da braucht, um eben so ein Kreuzband zum Beispiel oder auch an der Schulter eine Auskugelung der Schulter, wenn da die Kapsel gerissen ist, das kann man heute alles über diese sogenannte Arthroskopie, also die Spiegelung des Gelenkes, kann man damit operieren. Und wir haben mittlerweile auch wirklich mit diesen Operationsverfahren genau die gleich gute Ergebnisqualität, wie wir sie bei offenen Operationen haben. Es gibt sogar Operationen, die man praktisch nur arthroskopisch durchführen kann, weil man das Gelenk sonst so weit aufmachen müsste, dass es zu stark geschädigt wäre.
Schulterverletzungen sind ja auch ein Spezialgebiet von Ihnen. Worin bestand denn hier die große Herausforderung für Sie, sich zu spezialisieren?
Ja, das begann während meiner späteren Assistentenzeit in Regensburg. Es war ja so, das Knie ist ja allen Chirurgen und Orthopäden schon recht gut bekannt. Und ich weiß damals noch, dass eigentlich ganz viel unbekannt war im Schulterbereich und auch sehr vieles nicht so befriedigend verlief. Also gerade zum Beispiel auch schwere Verletzungen, also Knochenbrüche im Schulterbereich, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich fand das damals sehr interessant, weil es ist ein Gelenk, was noch mal wesentlich komplizierter ist als das Knie. Und das hat mich einfach begeistert und so bin ich damals auf diese Schiene gekommen und habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt und mache das jetzt seit fast 15 Jahren und es macht mir eigentlich täglich mehr Freude und es ist immer noch sehr interessant.
Ja, leider reicht unsere Sendezeit heute nicht mehr ganz aus, um darauf auch noch gesondert einzugehen, aber ich denke, wir können vielleicht zu dem Thema nochmal eine weitere Sendung machen, sofern es Ihre Zeit erlaubt.
Gerne.
Ich würde mich da sehr drüber freuen und jetzt machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung. Und wir blicken nochmal zurück hinter die Kulissen der Unfallchirurgie und bei mir sitzt immer noch Herr Dr. Rainer Hente. Und wir sind stehen geblieben bei den OPs generell, was es für Möglichkeiten gibt. Jetzt lassen Sie uns dazu nochmal zurückkehren. Wie lange dauert denn normalerweise so ein Eingriff und wie lange erstreckt sich so ein Klinikaufenthalt?
Die Eingriffszeit ist natürlich sehr unterschiedlich, aber so im Durchschnitt im Bereich der Unfallchirurgie liegt das so bei 1,5 Stunden. Es gibt natürlich auch kürzere Eingriffe, wenn es ganz einfach ist oder auch manchmal sehr lange, aber so in der Regel haben wir ungefähr 1,5 Stunden Operationszeit. Stationärer Aufenthalt ist, ja, unser statistischer Durchschnitt ist heute bei 7,5 Tagen, also relativ kurz. Dabei haben wir natürlich viele Kurzlieger auch, die wirklich nur über Nacht oder 2 Tage bleiben. Und haben natürlich auch Patienten, die unter Umständen mal Monate bleiben müssen. Aber in der Regel rechnet man so, wenn Sie mich jetzt fragen würden, mit einer Verletzung so zwischen 7 und 10 Tagen ungefähr.
Zu den Materialien, welche kommen denn da und Implantaten, was kommt denn da in den allermeisten Fällen zum Einsatz? Gibt es da auch Unterschiede von der Verträglichkeit?
Früher war ja der Standard Material der Stahl, ein Spezialstahl, nickelarm, aber nicht nickelfrei. Und seit etwas mehr als 10 Jahren ist man eigentlich in allen Bereichen auf Rheintitan übergegangen. Man hat eben festgestellt, dass das Rheintitan wirklich so gut gewebeverträglich ist. Und man sieht das auch manchmal, wenn man Platten wieder aus dem Körper entfernt, dass die also wirklich förmlich in den Knochen eingewachsen sind. Also dieses Titan ist zumindest das, was bis heute bekannt ist. Also eine Allergie gibt es dagegen eigentlich nicht. Also gerade Patienten auch mit Allergien bekommen auch im Prothesenbereich dann Titanimplantate.
Also man hört
das da ja. Das ist eigentlich das Standardimplantat, was man heute verwendet.
Man hört da ja von Nägeln und Platten und Schrauben. Es wird einem hier ganz übel, wenn man das alles hört, dass man das im Körper irgendwann hat. Wie sieht das aus? Muss das nach so einer Abheilung dann auch wieder entfernt werden oder darf das bleiben oder was kann bleiben und was muss wieder raus? Wie schaut das genau aus?
Also wenn man nur so kleine Schräubchen benötigt, die gibt's ja bis zu einer Größe von 1 mm Durchmesser, zum Beispiel im Fingerbereich, dann belässt man diese Implantate. Die mittleren Implantate, da muss man mit dem Patienten drüber diskutieren. Wenn man sehr gelenksnahe Implantate hat, also wenn man jetzt einen Gelenksbruch hat und man hat dann Schrauben sehr nah unter der Gelenksoberfläche sitzen und die müssen da sitzen, damit man eben dieses kleine Knochenstück da noch an die Stelle setzen kann, an der es sein soll, dann empfehlen wir schon bei Patienten bis zum mittleren oder Jugendlichen älteren Alter, dass man die Implantate entfernt, weil die Mechanik sich doch verändert. Der Knochen ist zwar recht fest, aber er schwingt etwas und durch diese Schraube an der Stelle schwingt er etwas weniger, sodass die Belastung größer wird und der Verschleiß erhöht sein kann. Und es kommt vor allen Dingen auch, es kann eben auch zu ungünstigen Knochenbrüchen kommen, wenn die Platte drin liegt, in Gelenksnähe.
Kann es da nicht auch zu schweren Entzündungen kommen in solchen Fällen?
Die Entzündung ist natürlich das, was jeder Chirurg fürchtet, egal wo Sie operieren, auch in der Unfallchirurgie. Und Sie wissen sicher auch, dass die Entzündung des Knochens keine schöne Sache sind, weil sie eben sehr schwer zu behandeln sind. Und glücklicherweise ist es heute so, auch das Titan hat dazu beigetragen, dass man die Rate der Entzündung nochmal deutlich reduzieren konnte, weil es eben so gewebeverträglich ist, sodass wir weniger Flüssigkeit um das Material haben und dadurch hat der Körper eine bessere Abwehrmöglichkeit.
Wie sieht das aus mit der Medikamenteneinnahme nach einer OP? Ich denke da vor allem an die Schmerzen und auch Blutverdünnung wegen Thrombosegefahr und vielleicht noch Entzündungshemmer jeglicher Art. Wie schaut's da aus?
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Auch nach einer Spiegelung, also sogenannte Arthroskopie des Kniegelenkes, eine Operation, die unter Umständen nur 10 Minuten dauern kann, kann eine Thrombose, also ein Blutgerinnsel am Unterschenkel auftreten. Glücklicherweise passiert dann nicht viel mehr danach, aber es kann eben zu einer sogenannten Lungenembolie kommen, also dass dieser Thrombus sich im Blutgefäßsystem bis zur Lunge vorarbeitet und dann die Lungenvene verstopft, was dann eben zu einer Verminderung der Atmung führen kann und auch lebensbedrohliche Zustände hervorrufen kann.
Das heißt, Heparinspritze?
Das heißt, alle Operationen an den Beinen bis zur Hüfte brauchen auf jeden Fall eine sogenannte Thromboseprophylaxe, also diese kleine tägliche Spritze.
Genau. Und wie gesagt, dann auch noch Schmerzbehandlung natürlich, ja, sicherlich auch und entzündungshemmende
Natürlich, wenn entsprechende Präparate. Schmerzen sind und es gibt Verletzungen, da weiß man, die machen einfach über einen längeren Zeitraum Beschwerden, dann muss man auch entsprechende Schmerzmedikamente einnehmen.
Vielleicht noch ganz kurz das Stichwort Nachbehandlung und Reha nach so einer Entlassung aus dem Akutkrankenhaus. Wer übernimmt das und was ist dabei so alles zu beachten?
Die Patienten gehen nach schwereren Verletzungen, also großen Knochenbrüchen, in der Regel in eine Rehabilitationseinrichtung. Von unserer Seite ist es da gewünscht, dass man das eher nach 6 Wochen macht. Die Krankenkassen entscheiden das aber heute. Es liegt leider nicht mehr in unserer Gewalt, wie es früher war. Aber in der Regel wird da die sogenannte Anschlussheilbehandlung oder die Rehabilitationsmaßnahme in einer entsprechenden Einrichtung dann durchgeführt.
Ja, und dann kommen wir nochmal zu einer kleinen Pause und melden uns gleich zurück. Ja, und zurück zu Musik und Medizin. Jetzt haben wir ja im Laufe der Sendung schon erfahren, dass der Anteil an schweren Verkehrs- und Arbeitsunfällen in den letzten Jahren ziemlich zurückgegangen ist, die Heim-, Freizeit- und Sportunfälle jedoch um einiges zugenommen haben. Und das führt uns gleich heute Abend zu einem weiteren Schwerpunktthema, nämlich der Sportverletzungen oder Sporttraumatologie. Welche Art der Verletzungen, Herr Dr. Hente, treten denn hier am häufigsten auf?
Ja, das hängt sehr von der Sportart ab. Die Sportarten, die mit den Beinen sozusagen ausgeführt werden, ob das hier Rollerskating ist oder Skifahren, die haben natürlich naturgemäß viele Verletzungen an den Beinen, während andere Sportarten wie zum Beispiel Drachenfliegen, einfach dadurch, dass man aus größerer Höhe abstürzt, die haben natürlich unter Umständen eben auch schwerere Verletzungen.
Und Fußball?
Fußball, ganz klar, ist natürlich ja eine Sportart der unteren Extremität. Mhm. Ja, das heißt also, dass Knieverletzungen, Sprunggelenksverletzungen oder auch Muskelrisse, Achillessehnenriss, das sind da die häufigsten Verletzungen.
Welche Behandlungsmethoden werden denn hierbei bevorzugt?
Bei den Gelenksverletzungen ist es eben so, wie ich das vorhin erwähnt hatte, dass wir da doch so viele Möglichkeiten heute haben, dass wir glücklicherweise wirklich den größten Teil der Bandverletzungen auf jeden Fall mit dieser mit der Spiegelung von Knie und Schulter versorgen können.
Jetzt treten ja aber gerade bei uns in unserer Region am häufigsten natürlich die Unfälle auch auf der Skipiste auf. Man hört ja schon fast täglich in den letzten Tagen von schweren Skiunfällen in den Nachrichten. Gerade letzte Woche in Salzburg ist einiges gekommen. Ist das mehr oder weniger auf die heutige Pistenpräparierung mit Kunstschnee zurückzuführen oder hat sich generell das Skiverhalten mit modernen Geräten wie Snowboards und Carving-Skier auf der Piste verändert?
Ja, wie die Autos schneller werden, werden die Skier auch schneller. Die Carving-Skier sind natürlich Sportgeräte, die eine extrem hohe Geschwindigkeit erlauben. Ich selbst genieße das auch schon seit einiger Zeit. Und es ist halt doch so, dass man sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. Dadurch ist die Energie, die im Körper gespeichert ist, im Moment einer Unachtsamkeit oder wenn der Ski weggerissen ist, wesentlich höher als früher. Und die Kanten, die packen ja wirklich so, dass man, wenn man in der Kurve drin hängt, manchmal Schwierigkeiten hat, wieder aus diesem Radius herauszukommen, wenn man wirklich richtig schnell fährt. Und es ist halt so, dass auch nicht geübte Skifahrer mit diesen Skiern eben auch sehr schnell fahren können. Aber wenn sie eine kurze, unkontrollierte Situation haben, dann kann es eben doch zu schwersten Stürzen kommen. Wir sehen das eben, wie Sie schon erwähnt haben, die Verletzungen im Kniebereich, insbesondere Kreuzbandverletzungen oder auch Meniskusrisse, aber auch wirklich ganz hochkomplizierte Schienbeinkopfbrüche. Das haben wir im letzten Winter gesehen, haben diesen Winter gesehen, das nimmt deutlich zu.
Da komme ich.
Pardon. Dann natürlich die Verletzungen im Kopfbereich. Ja, das ist wirklich ein Problem. Der Schnee ist einfach hart durch die Schneekanonen. Das ist kompaktiert. Das ist wie Beton. Und wir haben es gerade vorgestern gehört im Radio. Im Allgäu ist wieder ein Patient verstorben aufgrund ein ganz einfacher Sturz. Er ist einfach unglücklich mit dem Kopf aufgekommen und hat schwerste Schädelhirnverletzungen erlitten.
Vielleicht folgendes gleich dazu als Zitat aus den Heute-Nachrichten kürzlich im ZDF. Ärzte fordern Helmpflicht auf der Skipiste. Das passt hier gerade gut dazu. Zahl der Unfälle steigt. 20% mehr Knochenbrüche durch harten Kunstschnee. Ab Mittag haben wir in den Kliniken eine wahre Invasion von Verletzten. Können Sie das in Ihrer Praxis hier auch bestätigen?
Das kann ich absolut bestätigen. Das geht manchmal zu. An schönen Tagen, gerade die Tage, ist es nachmittags manchmal wie im Feldlazarett. Also es kommen so viele Patienten nach dem Skifahren plötzlich in die Notaufnahme und brauchen eine Behandlung, dass wir häufig da auch doppeltes Personal einsetzen müssen und dass dann alle Mitarbeiter zusammen helfen, um eben diesen Patientenansturm gerecht zu werden.
Also wie wir gerade gehört haben, beim Skifahren ist es 40 bis 50% betrifft das Knie. Wie sieht's aus bei Snowboard und Rodelschlitten? Was kommt da so alles?
Beim Snowboard hat man den Vorteil, dass die Füße ja zusammenstehen. Das heißt, man kann das Bein nicht richtig verdrehen. Aber dafür kommt es eben zur Verletzung der Arme, insbesondere der Schultern oder auch der Handgelenke. Etwas weniger häufig im Ellbogen, aber Schulter und Handgelenk sind da die häufigsten Verletzungen, die wir da sehen.
Und bei den Rodelschlitten, die sich zu Geschossen entwickeln?
Ja, insbesondere beim unglücklichen Abbremsen. Wenn plötzlich einer vor einem steht und man fährt in ein Loch rein, kommt es häufig zu Verletzungen des Sprunggelenkes.
Weitere Unfallfaktoren laut einer Statistik von Studien des Fachbereichs Sportwissenschaften der Universität Salzburg sind häufig ermüdungsbedingte Fahrfehler, die zu Drehstürzen nach hinten führen. Dann Flüssigkeitsmangel, vor allen Dingen in den Nachmittagsstunden und in der Höhe bei Sonnenschein große Anstrengung. Haben Sie da auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr häufig die Ursache sein kann?
Das ist sicherlich so. Es sind eben diese kurzen Impulse, die dann zu den Verletzungen führen. In dem Moment, wo Sie jetzt in einer Buckelpiste sind, sind die ja maximal gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie Buckelpiste fahren.
Mit Sicherheit nicht.
Ja. Aber wenn Sie in eine Buckelpiste gehen, dann sagen Sie, okay, da will ich jetzt durch, und dann spannen Sie Ihre Muskeln wirklich maximal an, dann ist häufig die Verletzungsrate gar nicht so groß. Aber wenn Sie dann zum Lift rollen und vielleicht an das nächste Bier oder Kaffee oder was immer Sie gern trinken, denken, dann lassen Sie Ihre Muskeln lockern, und wenn es dann zum Abscheren des Skikommens, dann reicht schon dieser relativ kleine Impuls aufgrund dieser Carving-Skier. Die packen dann kurzfristig so zu, dass es dann das Kreuzband zerreißt.
Ich denke, da könnten wir fast eine ganze Sendung drüber machen, so spannend wie das ist. Aber gerade das Stichwort mal eben was getrunken und auf der Piste und Juche. Gerade Alkohol spielt ja auch eine große Rolle, was man immer wieder hört, besonders in der Gefährdung anderer Skifahrer, sowie mangelnde Kondition und auch zunehmend gestresste Kurzurlauber. Haben Sie da auch häufig solche bei Ihnen zu Gast?
Naja, gut, ich sag mal, das liegt außerhalb unseres Ermessens, dass wir das jetzt beurteilen. Aber es ist schon so, dass natürlich die Patienten sagen, okay, jetzt habe ich einen Tag frei und jetzt will ich halt in das schönste Skigebiet und will 50 Kilometer fahren und versuche von morgens bis abends den Lift zu nutzen. Und da kommt es natürlich dann zu Ermüdung und eben auch zu diesen Problemen, dass dann einfach die Muskelkraft nicht mehr ausreicht, weil das Training vorher vielleicht auch nicht stattgefunden hat.
Also alles in allem kann man sagen, Skifahren und Wintersport generell ist heute auch nicht mehr gerade ein sehr ungefährlicher Sport.
Man sollte sich halt entsprechend vorbereiten.
Genau, jetzt kommen wir aber noch einmal zu einem ganz wichtigen Bereich, nämlich in Zeiten oder im Zeitalter eines schwierigen Gesundheitssystems. Welche Kosten werden hier von den gesetzlichen Kassen übernommen und wo empfiehlt sich eine Zusatz- bzw. eine Unfallversicherung?
Also die allgemeinen Behandlungskosten, wie jetzt eben der Krankenhausaufenthalt oder die Erstversorgung in der Notaufnahme, wird von den Kassen getragen, egal ob das jetzt gesetzliche Krankenkasse, Privatkrankenkassen sind. Die Berufsunfälle werden von der Berufsgenossenschaft getragen, und die betragen auch das gesamte weitere Verfahren mit Rehabilitationsmaßnahme. Das Problem kann nur sein, wenn Sie jetzt hier, gerade wenn man grenznah wohnt, wenn Sie nach Österreich fahren, dann gilt Ihre Krankenversicherung nur für die Akutversorgung, aber nicht für die Bergung. Das ist wie auch mit Ihrem Auto, wenn Sie abgeschleppt werden im Ausland, dann brauchen Sie dafür auch eine Versicherung. Und es empfiehlt sich da, eine Versicherung abzuschließen, die eben den Rücktransport und vor allen Dingen die sogenannte Bergung, also den Transport des Patienten vom Unfallort ins Krankenhaus übernimmt. Weil da können sehr schnell fünfstellige Summen auf Sie zukommen.
Ja, und jetzt machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung und dann kommen wir zu unserem letzten Part. Ja, und noch einmal zurück zu Musik und Medizin und zu unserem letzten Einstieg. Und bevor wir so langsam dann auch zum Ende unserer heutigen Sendung kommen, lassen Sie uns nochmal, Herr Dr. Hente, kurz zusammenfassen, wohin man sich wenden sollte, die Kontaktadressen und was es dazu noch so alles zu sagen gibt.
Ja, bei den schwereren Unfällen ist klar, ich glaube, da braucht man sich um nichts zu kümmern, glücklicherweise. Die Rettungsorganisationen übernehmen das und bringen Sie dann in das entsprechende Krankenhaus. Bei den leichteren Verletzungen, da können Sie natürlich selbst entscheiden, wo Sie hingehen. Wenn es eine Verletzung ist, die einen deutlichen Schmerz hat, dann denke ich mal, sollte man schon in ein entsprechendes Einrichtung gehen, also wie ein Krankenhaus, und da sich in einer Notaufnahme behandeln lassen oder zumindest mal die erste Diagnostik durchführen. Bei kleineren Verletzungen, da können Sie natürlich auch, also bei Prellungen und solchen Sachen, und die sagen, naja, das ist doch einfach schmerzhaft und ich möchte es jetzt doch mal abklären lassen, da können Sie natürlich auch zu Ihrem Hausarzt gehen, der Sie dann entsprechend weiterleitet und an den Orthopäden, an den Chirurgen oder wer dann eben für den Fall zuständig ist.
Vielleicht nochmal generell die gesamten Versorgungsmöglichkeiten, die Sie jetzt hier im Berchtesgadener Land in den beiden Kliniken Reichenhall und Berchtesgaden haben.
Glücklicherweise können wir hier eigentlich alle Verletzungen behandeln, inklusive auch der Wirbelsäulenverletzungen oder der Verletzungen von Becken, also alle Knochenbrüche, alle Bandverletzungen. Wir sind so ausgerüstet, dass wir eben auch mit den modernsten Methoden, auch dieser Arthroskopie an Knie, an der Hüfte, an der Schulter oder Sprunggelenk und Ellbogen auch eben entsprechende Operationen durchführen können. Also ich glaube, wir können sagen, dass wir da wirklich auf einem extrem hohen Niveau sind.
Bei beiden Kliniken, also Berchtesgaden und Reichenhall schwerpunktmäßig. Ja. Und Sie sind auch immer abwechselnd da und dort erreichbar?
Genau, wo es gerade notwendig ist. Ich habe natürlich meine festen Zeitpunkte, aber ich habe meine Mannschaft vor Ort, die entsprechend auch ausgebildet ist. Wir haben leichte Schwerpunkte gesetzt. Also die Notfallversorgung läuft an beiden Häusern. Die geplante Schulterchirurgie läuft schwerpunktmäßig in Berchtesgaden, weil wir da extrem viel Ausrüstung für brauchen, um wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen.
Mhm. Wann muss denn nochmal vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen in ein großes Zentrum verlegt werden, zum Beispiel Vogtereuth oder so?
Ja, das sind im Wesentlichen die Schädelhirnverletzungen, also wo es eben zu Blutungen im Kopf kommt, die lebensbedrohliche Zustände erzeugen können. Bei leichteren Verletzungen haben wir eine Telekommunikationsmöglichkeit, eine sogenannte, wo man eben die Bilder an ein neurochirurgisches Zentrum schicken kann und die beurteilen das dann und sagen, okay, das ist eine Situation, wo man aufpassen muss, sie müssen den Patienten sofort verlegen, oder sie sagen, nein, wir machen nochmal am nächsten Morgen zum Beispiel nochmal eine Computertomographie, und wenn sich etwas geändert hat oder wenn sich der Patient klinisch verschlechtert, dann würde man ihn dann verlegen. Aber das sind eigentlich die einzigen Verletzungen, wo wir den Patienten noch verlegen müssen.
Dann gibt es ja sicherlich auch noch eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit den niedergelassenen Kollegen.
Natürlich, die ganze Nachsorge ist wichtig. Mhm. Wir bekommen ja zum Teil auch die Patienten von den niedergelassenen Kollegen, wo sie sagen, schaut euch den Patienten mal an, soll man da operieren oder nicht? Das heißt, der niedergelassene Facharzt kann uns den Patienten zuschicken. Wir schicken ihn dann zurück und dann wird er eventuell eingewiesen, wenn eine Operationsindikation gegeben ist. Wenn der Patient nach der Operation entlassen wird, geht er ja meistens in die Reha, zumindest bei den größeren Verletzungen, und geht dann eben zum Hausarzt oder zum Facharzt zur weiteren Betreuung. Bei komplizierten Sachen oder Verletzungen schicken uns die niedergelassenen Kollegen dann auch nochmal die Patienten, dass sie sagen, okay, uns interessiert natürlich auch, wie geht es mit dem Patienten weiter, gerade bei schwierigen Operationsmethoden oder Verletzungen.
Wie wir anfangs schon sagten, der Betreuer von Anfang bis zum Ende, nicht wahr? Und dann gibt es also außerdem noch die Krankengymnastik und Physiotherapie. Da haben Sie ja sicherlich auch noch Kontakte zu.
Ja, das ist ein sehr, sehr weiter Bereich, wo man auch lange drüber reden könnte. Wenn operiert worden ist, dann ist natürlich die Nachbehandlung ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Mhm. Und wir sind hier doch in der Region sehr gut mit Krankengymnasten oder wie man heute die Kollegen nennt, die Physiotherapeuten ausgestattet, die sehr viel Erfahrung haben. Und wir stehen da auch in sehr engen Kontakt mit den Therapeuten, dass wir eben auch ein Behandlungskonzept mitgeben und sagen, die und die Operation erlaubt die und die Nachbehandlung. Und dieser Teil, muss man sagen, macht einen ganz wesentlichen Teil für den Erfolg der Operation auch aus.
Vielleicht noch einen ganz wichtigen Ratschlag zum Schluss für alle ängstlichen Patienten und für die, die also vielleicht doch einen ganz kleinen Schaden irgendwo abbekommen haben, irgendwo einen Unfall, kleinen Unfall hatten und irgendwie sich nicht trauen oder nicht so gern zum Arzt gehen, die sogenannten Arztmuffel. Herr Dr. Hente.
Ja, wir sind zwar Chirurgen, aber das heißt nicht, dass wir immer operieren. Ja, das heißt, die Patienten sollten schon auch unter Umständen bei kleineren Verletzungen, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, wo einfach die Beschwerden weiter da sind, sollten das abklären lassen. Weil eine verschleppte Verletzung, wie wir das vorhin besprochen haben, fällt dann unter Umständen in den Bereich der rekonstruktiven Chirurgie. Und das ist wesentlich aufwendiger für den Patienten und hat auch häufig nicht so einen guten Erfolg, als wenn man das gleich am Anfang behandeln kann.
Ja, und damit sind wir wirklich am Schluss unserer heutigen Sendung. Ich darf mich für heute verabschieden, sage Ihnen, Herr Dr. Hente, ganz, ganz besonderen Dank und auch unseren Hörern und unseren Gästen heute Abend für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Wir hören uns schon wieder Mitte März mit einem weiteren spannenden Thema, wenn Sie mögen. Und bis dahin sage ich ganz einfach, und das passt zum heutigen Thema, Hals- und Beinbruch, und bleiben Sie mir gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.